Ja, gut, wir haben gesprochen vor 3 Tagen, da hatte der Krieg gerade begonnen. Dort konnte man ja manches vielleicht ahnen, aber doch wenig wissen. Mittlerweile läuft der 3. Kriegstag und wir hören von Bundeskanzler Friedrich Merz, dass Deutschland möglicherweise sogenannte defensive Aktionen zur Zerstörung der Abschussmöglichkeiten von Drohnen und Raketen im Iran plant. Man könnte das auch einen Kriegseintritt nennen. Saudi-Arabien, die Golfstaaten haben sich ähnlich geäußert. Ich will jetzt noch nicht von einem Weltkrieg reden, aber internationalisiert sich dieser Konflikt gerade?
Wie erwartet internationalisiert sich der Krieg, und der Iran hatte das ja schon Anfang Februar schon bereits gesagt, wenn aus Militärstützpunkten in anderen Staaten der Iran angegriffen wird, wird der Iran sich verteidigen, indem diese Stützpunkte außer Kraft gesetzt werden. Und ich habe auch eine Rede oder ein Video von Kanzler Merz in TikTok gesehen. Wenn Sie sich das im Nachhinein noch einmal auch anschauen von heute Morgen, spricht er dort von Angriffen auf das Terrorregime in Iran und bekundet dort Unterstützung für die Partner, namentlich die USA und Israel. Und für mich war das ein klares Bekenntnis von Herrn Merz, dass er in diesen Krieg eintreten wollen würde. Also das ist, wie ich das Ganze wahrnehme. Zu den anderen Staaten, seien es jetzt die Golfstaaten oder sogar die Türkei, der Iran, Ali Larijani, der de facto aktuell die Führung im Iran innehat, hat gesagt, dass wir verstehen, dass unsere Nachbarn und Freunde verärgert sind. Allerdings betrachten wir die Stützpunkte, von wo aus der Iran angegriffen wird, als amerikanisches Territorium. Und Großbritannien, die tun mir natürlich etwas leid, weil der Präsident dort oder der Minister Präsident und das gesamte Königshaus ist so massiv unter Druck der USA angreifen zu müssen und Stützpunkte den USA übergeben zu müssen. Allerdings scheinen sie das nicht zu wollen, wie beispielsweise der südzyprische Präsident fast schon flehend bekundete, dass Zypern bitte nicht Teil dieses Konflikts werden soll. Und ich entnehme auch aus Bahrain, Kuwait und anderen Staaten fast schon flehende Worte der dortigen Machthaber, sie bitte außen vor zu lassen, aber das wird nicht mehr dieses Mal funktionieren. Diese Länder haben lange genug weggesehen, als ihr Territorium zu Militärstützpunkten für die USA geworden sind. Und das sind nun die Konsequenzen. Die Bild-Zeitung-Leser werden ja auch die Bilder aus Dubai kennen. Und nicht ohne Grund sitzen mindestens 500.000 westliche Touristen aktuell in Dubai fest, weil ca. 10.000 Flüge abgesagt worden sind.
Ich hätte jetzt gesagt, das Ganze kommt nicht unerwartet. Ich habe es dann doch eigentlich in der Berichterstattung ein bisschen als Überraschung wahrgenommen, dass die Saudis offenbar über Monate, so schreiben es jedenfalls Medien, Donald Trump geradezu gedrängt haben sollen, diesen Angriff auszuführen. Man weiß, dass das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und dem Iran schwierig ist, es den Stellvertreterkrieg im Jemen gibt, aber dennoch, das ist ja eine andere Qualität. Auch Deutschland hatte ja in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich eine andere Politik gegen Teheran gefahren. Das hieß dann immer kritischer Dialog, aber natürlich nicht offene Feindschaft. Also war das wirklich so klar? War das im Iran so klar, dass es diese Frontstellung geben würde?
Sie meinen, dass die Saudis angeblich die USA gebeten haben, den Iran anzugreifen?
Zum Beispiel, ja.
In der aktuellen Zeit und eigentlich auch grundsätzlich kann man diesen Medienberichten nicht besonders viel Glauben schenken. Was richtig ist, dass diese Herrscherfamilien, egal in welchem Staat sie sind, ich möchte jetzt kein Land rausnehmen, dass sie durch Akzeptanz der USA dort an der Macht sind. Präsident Trump hat ja schon mehrfach selbst gesagt, dass diese Leute am Tropf der USA hängen, und somit hat er denen ja wie sagt man, den Wind aus den Segeln genommen, dass sie da Entscheidungsgewalt hätten, vor allem in Kriegszeiten. Demzufolge würde ich die Autonomie dieser Länder grundsätzlich in Frage stellen wollen. Und dann ist es auch nicht entscheidend, welcher Prinz oder Herrscher in welchem Staat aktuell im Persischen Golf was von sich gibt. Aktuell befinden wir uns in einem Krieg und am Ende wird man sehen, wer die Oberhand haben wird. Fakt ist, die USA agieren 13.000 Kilometer von ihrem Territorium weg. Das ist die Distanz zwischen dem Iran und den USA. Und man wird sehen, wen sie alles dazu zwingen werden, in diesem Krieg aktiver denn je mitzuwirken. Denn es gibt schon unabhängige Berichte, dass das Arsenal für die Härte, die sie bislang gefahren sind, nicht ausreichen wird. Somit werden viele Staaten, nicht nur die Golfstaaten, angepumpt werden müssen, damit das Arsenal dort auch geleert wird.
Der Iran hatte immer wieder auch auf Verbündete in der Region gesetzt, die Achse des Widerstandes, wie es sich nannte. Wenn wir uns mal einige dieser Golfstaaten ansehen, die haben teilweise schiitische Bevölkerung oder zumindest Minderheiten, Bahrain, aber teilweise auch Saudi-Arabien. Es gab da schiitische Aufstände. Ist das Teil der, sagen wir mal, Kriegsstrategie Teherans, auch auf solche schiitischen Minderheiten zu setzen?
Das ist nur, wie es augenscheinlich aussieht oder ideologisch halt begründet wurde. Denn rechtlich hatten ja nicht andere Staaten, zum Beispiel den Iran, gebeten, dort Milizen zu bewaffen. Wenn man es ganz neutral betrachtet, ist es ja so, dass es keine direkten Grenzen zwischen dem Iran und den Statthalter der USA im besetzten Palästina gibt. Das heißt, es gibt keine direkten Grenzen zwischen Israel und Iran. Somit hat der Iran die Grenze dorthin verlagert. Was übrigens die USA damals in ihrem ersten Krieg gegen den Iran mit dem Irak als Stellvertreter gemacht haben. Die Grenze zwischen dem Irak und dem Iran sind 1500 Kilometer lang. Das ist die Distanz zwischen Flensburg an der dänischen Grenze bis nach Venedig. Und über diese Grenze hat man 8 Jahre lang den Iran in einen Abnutzungskrieg gezwungen und für die Weltöffentlichkeit immer behauptet, das sei der Irak, der den Iran angreift. Auch damals war das der erste amerikanisch-iranische Krieg und wir sind jetzt im dritten amerikanisch-iranischen Krieg. Um für Ihre Frage zurückzukommen, der Iran hat genau das gemacht, was auch die USA mit ihren Milizen in Iran versucht haben zu machen. Und die Hezbollah hat heute Morgen Israel beschossen mit 4 Raketen. Und das Ziel ist es, Israel nun mit Bodentruppen in Libanon zu beschäftigen.
Wie sieht im Moment die Frontlage, wenn man das mal so nennen will, aus? Der Iran hat Verluste vor allem bei seiner Führungsschicht hinnehmen müssen, unter anderem Ali Khamenei, der religiöse Führer. Es gab dann Meldungen, ein amerikanischer Flugzeugträger im Golf sei von ballistischen Raketen getroffen worden. Die Amerikaner haben das sofort dementiert. Was wissen Sie, wie ist sozusagen die Frontlage, sowohl was die Handlungsfähigkeit der iranischen Führung angeht, als auch die tatsächliche militärische Lage?
Die iranische Verfassung nach Paragraph 111 hat genau für solche Fälle vorgesehen. Und wie Sie sich erinnern, am Samstag, als wir gesprochen hatten, war noch nicht klar, dass Ali Khamenei tot ist. Und ich war relativ unbesorgt, weil es absolut abzusehen war, dass ein Führungsgremium bestehend aus dem Staatspräsidenten, des Justizministers und eines Geistlichen aus dem sogenannten Expertenrat, was wiederum 88 Mitglieder hat und später den neuen Führer wählen wird, ein Führungsgremium darstellt. De facto, und das ist jetzt meine persönliche Analyse, und auch referenziert auf eines der vorherigen Gespräche, die wir hatten, und eines Ihrer Fragen, wer eigentlich im Iran regiert, haben die Militärs mit Ali Larijani und Personen, die jetzt der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, die Führung in Kriegszeiten in der Hand und alles muss von ihm abgesegnet werden. Das heißt, für Menschen, die sich dafür interessieren, wie es weitergehen wird, ich würde mich auf die Tweets von Ali Lahjani schon stützen. Und er hat beispielsweise jetzt Verhandlungen mit den USA zu diesem Zeitpunkt komplett abgelehnt. Wie ist die Lage? Also für mich sogar sehr überraschend ist der Tod von Ali Khamenei sehr nüchtern auch innerhalb des Führungszirkels aufgenommen worden. Es gibt natürlich Trauer, Tage, 40 Tage Trauer, aber auch in anderen Staaten wie Pakistan und im Irak gibt es von staatlicher Seite Tage, die sie als Trauertage sozusagen gekennzeichnet haben, weil er war halt ein geistlicher Führer und es gibt im schiitischen Islam gewisse Geistliche, wonach sich die Gläubigen richten. Und er hatte halt auch diese Position inne, aber mehr und mehr stellt sich heraus, dass er nicht in allen Fragen der nationalen Sicherheit das letzte Wort hatte. Diese Herrschaften sind nun auch der Öffentlichkeit etwas bekannter geworden nach seinem Tod. Das heißt, ein Machtvakuum ist nicht abzusehen in Iran. Über die Casualties, und ich glaube, Sie hatten gefragt, wie ist es aus militärischer Sicht derzeit und welche Verluste hat man erlitten, welche Erfolge und so weiter. In den Staaten Kuwait, Bahrain und Emiraten hat der Iraner Schaltstellen des amerikanischen Militärs ausgeschaltet, so dass sie komplett vom Netz genommen worden sind. Der Abraham Lincoln Kriegsschiff der USA wurde von vier ballistischen Raketen des Irans angegriffen und musste den Persischen Golf bereits verlassen. Im Gegenzug haben natürlich die USA 1000 Ziele im Iran angegriffen, aber der Iran hat ja aus der Vergangenheit gelernt. Das heißt, ein paar Gebäude, die oberirdisch zu sehen sind, und sogar Personen, die eliminiert werden, werden nicht über diesen Krieg entscheiden. Der Iran ist nicht nur der Meister, sondern der Erfinder der asymmetrischen Kriegsführung in der Neuzeit. Man muss es ja aus der Sicht sehen, es wird viel behauptet, welches Land hat das größte Militär und so weiter, auch in unserer Region werden Länder genannt. Aber welches Land ist am geübtesten? Zwischen 1980 und 1988 hat der Iran eines der größten konventionellen Kriege der Neuzeit gegen den Irak, / stellvertretend für die USA, gekämpft und ist in einer Pattsituation rausgegangen. Nicht ein Millimeter vom iranischen Territorium wurden danach abgegeben. Danach und in den Jahren danach der Konflikt mit Israel und mit den USA selbst und die Bildung all dieser Milizen und Einheiten in den anderen Staaten hat dazu geführt, wie Sie gesagt haben, dass es eine Achse des Widerstandes gab, um eben den Krieg von iranischen Grenzen fernzuhalten. Das ging nur bis zu einem Zeitpunkt. Jetzt sind wir in einem direkten Konflikt, aber auch, wie gesagt, durch die Distanz mit den USA wird das Land nur gezwungen sein, die Partner mit zu involvieren und einen globalen bzw. einen regionalen Krieg vom Zaun zu brechen. Eine andere Möglichkeit, in Iran die Ziele zu erreichen, die die USA anstreben, wird es nicht geben. Das heißt, de facto müssen sie auch mit Boots on the ground, das heißt mit Schwingerstiefeln auf iranischem Territorium, planen, wenn sie das Land bezwingen wollen, und danach ist dann alles auf.
Wir hatten vorgestern auch gesagt, natürlich, der Krieg ist das eine, aber die Diplomatie ist natürlich auch immer noch da und kann wieder in die Offensive gehen. Ist diese Chance tatsächlich noch gegeben? Donald Trump hat ja am Donnerstag in der ja ihm eigenen Arroganz gesagt, die Iraner wollen verhandeln, also wahrscheinlich wollte er verhandeln. Die Iraner haben es abgelehnt mittlerweile. Also gibt es tatsächlich noch ein diplomatisches Ausstiegsszenario oder wird dieser Krieg jetzt seinen Lauf nehmen?
Ich persönlich halte Präsident Trump für einen erfolgreichen Geschäftsmann und Stratege in der Geschäftswelt. Wenn es um Bau von Casinos ging, wenn es um Bau von oder Handel von Immobilien ging, da sind seine Eigenschaften hervorragend. Er ist auch eine Führungspersönlichkeit und kann Unternehmen, aktiennotierte Unternehmen wahrscheinlich sehr gut führen. das hier ist ein geopolitischer Konflikt und ich bin nicht ganz sicher, ob er sich bewusst ist, was die Entscheidungen, die kurzfristig getroffen werden, und er hat die Geduld nicht und möchte andauernd Ergebnisse erzielen, was das alles hervorrufen kann. Ob ihm das bewusst ist oder nicht, ist mir nicht klar. Kann natürlich auch sein, dass er gesteuert wird. Man kann für Konflikte, die ein halbes Jahrhundert lang andauernd, nicht innerhalb von Tagen Ergebnisse erzielen. Er war noch nicht mal imstande, in der Ukraine irgendetwas für die Ukraine auszuhandeln. Demzufolge wird es immer für Diplomatie Raum geben, aber nicht mit dieser Art und Weise, dass man Verhandlungen bezeichnet, aber letztendlich eine Liste von Forderungen aufstellt und sagt, ihr erfüllt sie oder ihr werdet bombardiert. Das wird im Falle von Iran komplett nach hinten losgehen. Das Land weiß sich zu verteidigen. Der Iran ist nicht die Ukraine. Der Iran ist nicht ein Vasallenstaat in Westeuropa oder am Persischen Golf. Es ist ein souveräner Staat mit einem Machtapparat, das historisch gewachsen ist. Mit aller Kritik, auch an der theokratischen Führung des Iran, die ich persönlich habe, muss man ganz nüchtern sehen, dass dieses System für alle Eventualitäten vorgesorgt hat. Und das ist nicht ein Fast-Food-Restaurant, was unsere Freunde aus den USA kennen, wo man reingeht und innerhalb von Minuten etwas aufs Tablett serviert bekommt. So funktioniert das dort nicht.